Ja, von mir einen schönen guten Morgen. Freut mich, heute wieder hier zu sein. Herrlicher Sonnenschein, der mich schon begleitet hat. Das ist immer was Schönes, wenn man am Sonntag in der Früh aufsteht und die Sonne lächelt einem gleich entgegen. Ich finde, da geht man einfach auch ganz anders in den Tag. Ich möchte mit euch heute ein bisschen über Beziehungen nachdenken. Vor einigen Jahren bin ich eingeladen von der Bibelschule Beatenberg, das ist in der Schweiz, in der Nähe von Bern, dass ich dort ein Seminar mache, über Sketchboard, missionarische Gesprächsführung. Wir haben dann in Bern drinnen Einsätze gemacht mit dem Sketchboard und so weiter. War total ermutigende Zeit. Und wie ich dann eines Tages beim Abendessen sitze, wurde ich dann aufgefordert oder gebeten, zur Rezeption zu kommen. Was auch immer die wollen, wegen der Frage oder was auch immer, geht dort hin. Und steht dort ein Mann, der gern mit mir reden möchte. Ich frage, ja, was geht's denn leicht? Dachte ich mir, ist erst einer von der Bibelschule oder so. Aber nein, das ist eine Person, der ist zufällig draußen einfach vorbeigefahren und er hat mein Auto gesehen. Und darum ist er stehen geblieben. Ich bin ein bisschen nervös geworden, denke mir, weiß nicht, hat er ausgepackt oder so, ist er auch gefahren, keine Ahnung. Nein, aber ich habe ein österreichisches Kennzeichen. Und er ist, das hat er mir dann im Gespräch erzählt, er ist aus der Gegend da von Steyr und er hat ziemliche Probleme und er weiß nicht, mit wem er reden soll. Und da hat er sich gedacht, da ist er Österreicher und ich bin Österreicher und weil er Österreicher, also weil ich Österreicher bin, jetzt verstehe ich ihn vielleicht besser als die Schweizer. War dann etwas überrascht, habe aber dann feststellen müssen, umso weiter man eigentlich von zu Hause weg ist, umso minimaler werden die Anforderungen, um eine Beziehung aufbauen zu können. Wenn man daheim in der gewohnten Umgebung wohnt und dann jemanden trifft, den man kennt oder der dieselbe Person kennt, fühlt man sich automatisch schneller damit verbunden, wenn man gemeinsam einen Freund hat oder was auch immer, als wenn man wen gar nicht kennt. Oder aber man kommt wohin, und stellt fest, die Person hat denselben Glauben wie ich, automatisch ist man mit der stärker verbunden, als mit einer anderen Person, mit der man gar nichts zu tun hat. Und umso weiter man weg ist, wie gesagt, umso minimaler werden die Anforderungen, und das habe ich auch selber festgestellt, wie ich einige Jahre im Ausland, also sprich an der Bibelschule war in Deutschland, sobald der Österreicher war, hey, du bist aus Österreich, waren aber die wahrscheinlich noch nie wieder trifft, aber schon alleine, hey, du bist aus Österreich. Das verbindet. Und ganz ähnlich, glaube ich, ist Paulus auch gegangen. Ein Mann, der viel unterwegs war, Missionsreisen gemacht hat, wirklich von Spanien bis ins tiefste Asien hinein. Dann jemanden zu begegnen, der dieselbe Sprache spricht, der aus derselben Kultur kommt, der dieselben Essen isst. Da ist auf einmal eine Verbundenheit da gewesen. Und es ist daraus eine Beziehung entstanden, die ihn und auch dieses Ehepaar, das er kennengelernt hat, in weiterer Folge sehr geprägt hat. Und so möchte ich euch über die Beziehungen, und wir werden da im Laufe der Predigt heute drei verschiedene Arten von Beziehungen kennenlernen, haben wir gedacht, ich möchte mit euch über das ein bisschen nachdenken. Ich möchte aber auch noch vorher mal kurz innehalten und wirklich auch Gott um Leitung bitten. Danke, Herr, für das große Vorrecht, das wir haben, dass dein Wort in vielen Bereichen einfach auch so praktisch und so nachvollziehbar ist. Und so danke dir einfach auch für die Begegnung, die Paulus gehabt hat mit Priska und Aquila, für das, wie diese Beziehung sein Leben und das Leben auch von den beiden geprägt und verändert hat und wie daraus einfach Segen entstanden ist. Und das ist mein Gebet auch für die Predigt heute, dass du uns hilfst, uns und unser Leben da ein bisschen zu reflektieren, darüber nachzudenken, in welchen Beziehungen wir stehen und welche Wirkung wir dort haben. Und so bitte ich dir jetzt um deinen Segen, um dein Wirken, um deine Leitung in der Predigt, in dem, was ich sage, in dem, was wir hören. Öffne du das Herz, die Ohren, jedes Einzelnen, damit wir die besser verstehen, die besser erkennen und auch über das nachdenken, reflektieren, was du einfach willst, mit unserem Leben und durch uns her. Dir zur Ehre. Amen. Mein Thema ist, wie gesagt, heute Beziehungen, ist genannt gemeinsam durch dick und dünn. Im Gebet habe ich schon anklingen lassen, Paulus begegnet einem Ehepaar, genannt Priska und Aquila, ein jüdisches Ehepaar. Und diese Begebenheit in Apostelgeschichte 18 möchte ich gleich am Anfang mit euch gemeinsam lesen. Könnt gerne die Bibel wieder aufschlagen, wunderbar, da haben wir einige Bibel. Bei uns in der Gemeinde werden immer öfters dann die Hände schon gezückt und wird dann online mitgelesen. Aber ich finde dieses Rascheln in der Bibel blättern, das finde ich viel spannender, weil dann kann man einen Finger mal drinnen lassen und wieder zurückblättern. Darum bin ich auch so, bin einer von der alten Garde, die eine Papierversion bevorzugen. Apostelgeschichte 18, ich möchte die Verse 1 bis 3 vorlesen. Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 3. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Nur ein kurzer Auszug, einige wenige Verse, aus denen wir aber und aus den folgenden Versen sehr viel lernen können. Die erste Beziehung, über die ich mit euch nachdenken möchte, ist die Beziehung von Priska und Aquila. Mein erster Punkt lautet deshalb, sieh das Miteinander als Bereicherung. Sieh das Miteinander als Bereicherung. Im Neuen Testament werden die zwei, also dieses Ehepaar Priska und Aquila, insgesamt 6-mal erwähnt. Das Interessante, im Gegensatz zu anderen Ehepaaren, die wir in der Bibel finden, ist zum einen, die beiden werden immer gemeinsam erwähnt. Das heißt, die ganzen Stellen, und wir werden nachher noch ein paar lesen, sie werden immer als Ehepaar erwähnt. Und das ganz Interessante dabei ist, von diesen 6 Erwähnungen ist im griechischen Text die Frau 4-mal zuerst erwähnt. Also die Stelle in Apostelgeschichte 18 ist eine der wenigen Stellen, also sprich, es sind insgesamt nur 2, wo im Aquila, also wo der Mann zuerst erwähnt wird, sonst wird die Frau immer zuerst erwähnt. Wenn man dann so überlegt, ja, was könnte ein Grund dafür sein? Wenn ich ein Ehepaar anspreche, ist ja ganz interessant, vielleicht reflektiert es auch mal ein bisschen selbst. Manche Ehepaare, da neigt man dazu, den Mann zuerst anzusprechen, und bei manchen Ehepaaren neige ich dazu, die Frau zuerst anzusprechen. Und ich habe festgestellt, das mache ich dann, dass ich in der Regel den Aktiveren, den Kommunikativeren, den Offeneren meist zuerst anspreche. Und ich stelle mir vor, dass es vielleicht auch da bei diesen beiden ähnlich war. Dass Priska so eher die Offenere, die Aktivere ist, die eben so mehr auf Leid zugange ist, der geselligere Typ, sage ich mal. Während der Aquila eher vielleicht der ruhigere, der mehr im Hintergrund war, der so, sage ich jetzt einmal, die Säule, der Ruhepol der Familie war, umgelegt auf der einen Seite zum Beispiel jetzt im Gemeindealltag, sie waren ja sehr stark in der Gemeinde involviert, dass halt Priska so die war, die halt das offene Haus gepflegt hat, die Gäste gern gehabt hat, die sich gefreut haben, wenn Leute einfach da sind, und der Aquila eben so eher der ruhigere im Hintergrund, mehr als der Beter, der Seelsorger, den man dann ansprechen kann, der durchaus ein offenes Herz hat, aber der jetzt nicht unbedingt so gleich der Lebendige und der ist, der alle Leute mit hineinnimmt. Oder aber im beruflichen Alltag, wir haben ja gelesen, dass sie Zeltmacher waren, also das heißt in der Ledererzeugung aktiv waren, dass vielleicht Priska die war, die halt so den Kundenkontakt gepflegt hat, die dann mit den Kunden überlegt hat, welches Design und welches Layout und wie soll das ausschauen und was passt zu dir und welche Bedürfnisse hast du. Und der Aquila, eher so der Ruhigere, der das fachliche Know-how hat, die Frau haben gesagt, schau her, das und das, und er dann das umgesetzt hat, die Qualität gestimmt hat. Und von daher waren sie als Team sehr gut, sie haben sich sehr gut ergänzt. und waren dadurch auch beruflich erfolgreich, haben eben es mehrmals geschafft, ein Unternehmen aufzubauen und dadurch auch die Möglichkeit gehabt, ein großes Haus zu haben, wo die Gemeinde sie getroffen hat. Das heißt, kurz gesagt, die zwei waren als Team gemeinsam sehr aktiv, engagiert und offensichtlich auch sehr beliebt und sind bei den Menschen gut angekommen. Der Name von ihr wird unterschiedlich erwähnt. Es ist interessanterweise in der Apostelgeschichte, lesen wir, wie wir es gerade in der Apostelgeschichte 18 auch gehabt haben, von der Priscilla. In den Paulusbriefen wird sie als Priska bezeichnet. Man könnte sagen, das eine ist so ein bisschen die Verniedlichungsform. Wahrscheinlich hat es auch mit der zeitlichen Abfolge zu tun, weil das in der Apostelgeschichte waren natürlich die ersten Begegnungen. Die Paulusbriefe waren dann ja viele Jahre später. Dass in Priscilla, so wie man halt von Franzi redet oder von Franzl, so ist als junger Bursche, und wenn er dann alt ist, ist er dann halt der Herr Franz oder der Peppi, und später ist er dann der Josef und so weiter. Solche Formen kennen wir ja auch. Und auch da, wie gesagt, ist eben deshalb von Priscilla und eben später dann von Priska die Rede. Was wissen wir nun vom Leben dieser beiden? Vorher gesagt, sie das Miteinander als Bereicherung. Und das haben die zwei gelebt. Sie haben das Miteinander, die Unterschiedlichkeit als Bereicherung gesehen. Und trotz der Höhen und Tiefen, die sie im Leben durchgemacht haben, sie wirklich gemeinsam auch bewältigt. Eine der Herausforderungen, die sie in ihrem Leben sicherlich gehabt haben, war, dass sie sehr oft umgezogen sind. Den ersten Ort, von dem wir wissen, von dem haben wir eben auch gerade gelesen, in der Apostelgeschichte 18, von Aquila aus Pontus gebürtig. Pontus ist eine Stadt, da in der Nähe vom Schwarzen Meer, also da heute in der Nähe der heutigen Türkei, würde man sagen, dort ist Pontus gebürtig her. Wir wissen dann, der nächste Wohnort, den sie auf jeden Fall gemeinsam gehabt haben, ist dann Rom. Das heißt, viele tausend Kilometer weiter. Möglicherweise aufgrund ihres Berufes, weil Lederwaren waren natürlich sehr teure Waren. Und klar, in einer Weltstadt wie Rom kann man die Sachen natürlich besser verkaufen, macht man mehr Geschäfte, als jetzt in irgendeinem kleinen Provinzkaff. Es war wahrscheinlich oder möglicherweise mit einer der Gründe, warum sie nach Rom gegangen sind. Dort ist es allerdings dann zu einer Christenverfolgung gekommen und Kaiser Claudius hat alle Christen rausgehaut. Daraufhin sind sie nach Korinth gezogen, ins heutige Griechenland. Von dort dann weiter nach Ephesus, in die heutige Türkei. Wir wissen dann aus dem Römerbrief, dass sie von dort, von Ephesus, dann wiederum zurückgezogen sind nach Rom. Und nachdem dort unter Nero dann wiederum eine Christenverfolgung eingesetzt hat, sind sie von dort wiederum zurück dann nach Ephesus in die Türkei gezogen. Was das heißt, glaube ich, können wir uns nicht einmal ansatzweise vorstellen. Wenn ich mich mit manchen Missionaren unterhalte, die wirklich einmal einen gesamten Haushalt über tausende Kilometer verschifft haben, dann jammern die schon darüber, wie anstrengend und mühsam das alles war. Wir haben gerade jetzt in Linz zwei Missionarsfamilien dazu bekommen, eine, die aus Berlin gekommen sind und die anderen aus der Türkei, die eben aufgrund ihres Glaubens und ihrer missionarischen Tätigkeit das Land dort verlassen mussten. Wirklich den gesamten Haushalt innerhalb weniger Tage, weil sie haben keine Verlängerung von Aufenthaltsbewilligung kommen, den gesamten Haushalt zusammenzupacken. Heute muss man sagen, Gott sei Dank relativ modern in einen Container rein, wo man dann alles reinschifft. Aber wenn das dann in Linz ausgeladen wird, wie viel da mit dem Transport kaputt gegangen ist und so weiter, die ganzen Zollformalitäten. Also trotz alledem relativ beschwerlich, aber nichts im Vergleich zu dem, was das damals für Priska und Aquila bedeutet hat. Die einzige Möglichkeit, Dinge zu transportieren, war auf einem Esel. Das heißt, alles, was ich nicht auf einen Esel laden kann, kann ich nicht mitnehmen. Ein Klavier, ein Keyboard, ein wunderbares Schlagzeug oder irgendwelche anderen Luxusartikel, man abgesehen davon, dass es damals noch gar nicht gegeben hat, hat man nicht mitnehmen können. Das heißt, heute würde man sagen, alles, was in zwei Koffer passt. Damals hat man gesagt, was auf einen Esel aufpasst, aber das war nicht viel. Ganz zu schweigen von den Distanzen. Wenn wir uns denken, dass alleine zwischen Rom und Korinth 1500 Kilometer liegen. Da ist man nicht in Korinth an den Flughafen gegangen, hat eingecheckt, sind in einen Flieger gesetzt und ist 3 Stunden später in Rom wieder ausgestiegen. Das war eine mehrwöchige, mühsame Reise. Immer wieder mal schauen, wo können wir übernachten. Die ganze Zeit nur dahin hatschen. Du kannst ja auch nicht auf dem Esel draufsitzen, weil du warst voll beladen mit deinem Luxusgut. Das heißt, das Ganze gehst du. Jetzt überlege mal, wie lange du gehst für 1500 Kilometer. Also wie gesagt, ich glaube, dass das schon eine sehr, sehr mühsame Zeit war. Aber sie haben natürlich gewusst, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich handeln wollen, dann kann ich nicht nur irgendwie in ein kleines Dörfchen gehen, weil da kann ich meinen Job aufgeben. Ich muss in große Städte gehen, damit ich als Ledererzeuger erfolgreich bin. Und die Folge war, wie gesagt, mühsame Reisen. Wie gesagt, zumindest insgesamt 5 Mal, wo sie übersiedelt sind und letztendlich alles zurücklassen mussten. Ob das jetzt Freunde sind, ob das einen gesamten Haushalt, den man sich aufgebaut hat, ja. Und dementsprechend, glaube ich, dementsprechend belastet hat es zum einen die Beziehung, auf der anderen Seite hat es das Miteinander gestärkt. Gerade in Schwierigkeiten, man weiß, was wir jetzt noch haben, das sind uns. Und gemeinsam wollen wir diese Herausforderung, dann auch einen neuen Start, in einer neuen Kultur, mit anderen Lebensgewohnheiten, als es in der vorigen Stadt war, gemeinsam wollen wir das wieder meistern. Der zweite Punkt, der möglicherweise auch in ihrem Leben durchaus belastend war, war ihre Kinderlosigkeit. Viele Ausleger führen das zurück, dass sie beide erwähnt werden und dass die Priska immer zuerst erwähnt wird. Die Frau konnte deshalb natürlich sehr aktiv sein, sehr engagiert, beruflich, auch in der Gemeinde, weil sie halt keine Kinder gehabt haben. In der damaligen Zeit war das, wo Kinder zum einen mal grundsätzlich eine Pensionsversicherung waren, weil es gab ja kein Pensionssystem, in das man einzahlt und aus dem man dann was rauswirkt, ob man Kinder hat oder nicht, sondern wer auf dich geschaut hat im Alter, das waren die eigenen Kinder. Keine Kinder zu haben bedeutet keine Pensionsvorsorge, bedeutet einen schlechter gestellt zu sein, auch in der Gesellschaft. Das Ansehen in der Gesellschaft war aufgebaut natürlich auch auf Kinder, geschweige denn, dass es natürlich auch die Beziehung belastet hat. Kann man gut vorstellen, dass sich beide Kinder gewünscht hätten. Ja, aber es sollte halt nicht sein. Möglicherweise, wie gesagt, die Bibel erwähnt es nicht klar, hatten sie Kinder oder nicht. Manche Ausleger sagen, ja, das hat damit zu tun gehabt, weil sie einfach beide schon älter waren und deshalb sehr aktiv waren und die Kinder schon außer Haus und selbstständig waren. Gesagt, auch das ist möglich, wir wissen es nicht. Was auch immer der Hintergrund dafür war, sie waren beide aktiv, sie waren beide engagiert, sie haben das Miteinander als Bereicherung gesehen und gerade auch die Unterschiedlichkeit nicht als Konkurrenz oder als falsches Denken gesehen, sondern gemerkt, miteinander erreichen wir viel mehr, als wir das alleine tun. Und es ist interessant, wenn ich jetzt mich und meine Frau anschaue oder viele andere, das, was am anderen anders ist, ist, wenn man sich kennenlernt, ja gerade das Interessante. Der eine, der sehr aktiv und kommunikativ ist, der andere, der eher so ruhig ist und man sagt, boah, du da sitzt und über Dinge nachdenkst und so weiter. Der eine, der kreativ ist und der andere, der eher so ein bisschen strategisch ist und. Wir Menschen sind unterschiedlich. Und das, was am Anfang in der Beziehung reizvoll scheint, ist oftmals das, was in der späteren Zeit dann zur Herausforderung und zur Belastung wird. Und da möchte ich uns ermutigen, dich ganz persönlich, auch mich, sehen wir diese Unterschiedlichkeit als Bereicherung. Nicht nur in der Beziehung, in der Ehe, sondern grundsätzlich, auch in der Gemeinde. Man denkt über Dinge oftmals unterschiedlich und man neigt dazu zu denken, es gibt nur schwarz und weiß, entweder richtig oder falsch. So wie ich das mache oder so wie du das machst. Aber gerade diese Unterschiedlichkeit ist eigentlich das, was den Leib Christi auch ausmacht, ist das, was Gemeinde ausmacht, dass sie vorwärts gehen kann, weil ein Gleichgewicht da ist. Ich möchte euch ermutigen, miteinander zu reden, zu beten, zu überlegen, wo oder wie kann man das verbinden, wie und wo kann sie das ergänzen und nicht ein Gegeneinander. Konkrete Situation, ein bisschen aus unserem Gemeindealltag. Das große Vorrecht, dass wir jetzt seit kurzem einen neuen Pastor haben, Francesco Mazzilli, der vorher in der Freien Christengemeinde war. Und jetzt ändern sich gerade viele Dinge. Und jetzt auf der einen Seite ist es natürlich schön, es ist Aufbruch da, es ist Veränderung da, es tun sich Dinge, aber die große Gefahr ist, man verliert sich dann so in diesem Neuen und vergisst das, was man eigentlich schon hat. Und das ist gerade eine Spannung, in der wir als Gemeinde ein bisschen drinnen stehen, sage ich mal, dass man nicht jetzt alles abbricht und wir machen jetzt alles neu. Das weiß ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man frisch in der Gemeinde kommt, dann ist man motiviert und begeistert und man glaubt immer, man fängt jetzt bei Null an. Aber das ist nicht der Fall. Eine Gemeinde hat eine Geschichte. Wir haben letzten Sonntag 60-jähriges Jubiläum gefeiert, also vor genau 60 Jahren ist die Gemeinde eröffnet worden und das war im Prinzip der Grundstein auch für die Mennoniten in Österreich. Und viele der Geschwister, und wir haben nur ältere Geschwister, wir haben drei so Zeugnisse gehört, die wirklich bei der Grundsteinlegung des Gemeindehauses mit dabei waren. Und auch sich dessen bewusst sind, hey, da ist Geschichte. Und diese Leute haben jetzt 60 Jahre lang Gemeinde erlebt. Und auch dem jungen Pastor mal zu sagen, du, jetzt horch denen einmal zu. Mach dich vertraut auch mit der Geschichte. Lerne über die Fehler, die wir über viele Jahre und Jahrzehnte gemacht haben. Und mach nicht wieder denselben Fehler, dass du denkst, jetzt machen wir alles neu und wir starten bei Null. Und man steigt wieder genau in dieselben Fehler rein, wie sie schon so oft in der Vergangenheit gemacht wurden. Ich sage darum, das ist bereichernd. Zu sehen, auf der einen Seite nicht nur zu sagen, die Vergangenheit zählt, so nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht. Das sind die 7 letzten Worte der Kirche. Das haben wir immer schon so gemacht. Und aber auf der anderen Seite nicht immer zu sagen, wir machen jetzt alles neu und anders und besser und vergessen, was da war. Beides ist wichtig. Geschichte und Tradition, aber auch Veränderung. Wie gesagt, und so zieht sich das durch alle Bereiche des Lebens. Es gibt immer 2 Seiten. Und ich glaube, nur wenn wir beide Seiten betrachten und das miteinander als Bereicherung sehen, werden wir mit Gewinn daraus hervorgehen, auch wenn diese Zeit der Veränderung oftmals spannend ist. Gar keine Frage, bin lang genug in der Gemeinde, bin lang genug verheiratet, um zu wissen, das Leben ist nicht immer nur Sonnenschein. Es gehört auch manchmal dunkle Wolken und Regen dazu, aber nur dann wachsen die Blumen wieder. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Sieh die Möglichkeit des gemeinsamen Dienens. Sieh die Möglichkeit des gemeinsamen Dienens. Wir haben uns jetzt erst ein bisschen Gedanken gemacht über Priska und Aquila, die Beziehung, das Miteinander, wie sie es gepflegt haben. Jetzt wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen über die Beziehung der beiden zu Paulus. Was verband sie mit Paulus? Und da waren mehrere Sachen, die mitgeholfen haben, dass eine sehr tiefe Beziehung zwischen den beiden und Paulus entstanden ist. Das erste, die gemeinsamen jüdischen Wurzeln. Beide waren eigentlich von Geburt an Juden, sind in einer jüdischen Familie geboren und aufgewachsen, aber gleichzeitig waren sie alle drei sogenannte Diaspora-Juden. Das heißt, sie sind nicht in Israel geboren und aufgewachsen, sondern im griechischen Reich, der eine eben in Pontus, der andere in Tarsus, das heißt außerhalb des Landes, in einer, man würde sagen, jüdischen Kolonie, wo sie heute halt in einem Ort die Juden zusammen da haben und versucht haben, ihre jüdische Tradition dort zu leben, aber nicht in Israel selbst. Und das ist im Prinzip sowas, wie wir jetzt sagen würden, wenn wir ins Ausland gehen und dort beruflich tätig sind, wenn man jemanden im Ausland trifft, der halt genauso Österreicher ist, man fühlt sich automatisch mit dem verbunden. Es ist der gemeinsame Glaube da, es ist dieselbe, die Art und Weise, wie man spricht, wie man denkt, in der man einfach aufwächst. die die drei miteinander verbunden hat. Das Zweite, was sie verbunden hat, war dieser Beruf des Zeltmachers. Zeltmacher, ich habe es vorhin schon erwähnt, bedeutet jetzt nicht, dass man nur Zelte macht, hat auch dazu gehört, aber genauso wie ein Tischler ja nicht nur Tische macht, sondern generell mit Holz arbeitet, so war der Zeltmacher jemand, der mit Leder gearbeitet hat. Und da haben die Leute auch Kleidung hergestellt oder Gebrauchsgegenstände, die aus Leder hergestellt werden, bis zu Musikinstrumenten, die ja natürlich heute nicht mehr, aber damals auch aus Leder hergestellt worden sind. In diesem Bereich waren sowohl Prisca und Aquila tätig, als auch Paulus war vom Beruf Zeltmacher. Das heißt, Paulus war ja nicht nur Missionar, sondern er hat genauso auch in jungen Jahren einen Beruf gelernt, nämlich der des Zeltmachers. Heute wird das Wort Zeltmacher gerne als Synonym verwendet. Wenn Leute missionarisch tätig werden wollen in einem Land, wo man nicht frei und offen den Glauben, den christlichen Glauben leben kann, dann werden sie gerne als Zeltmacher entsandt, um dort, sei es in einem Krankenhaus zu arbeiten oder an einer Universität zu lehren und so weiter, und praktisch im Geheimen, unter Anführungszeichen, dort dann Menschen für den Glauben zu werben, missionarisch tätig zu sein. Das Dritte, was sie verband, war die Gastfreundschaft. Paulus hat von ihrer Gastfreundschaft sehr profitiert. Sie haben sie erst einmal grundsätzlich kennengelernt. Sie haben ihm ein offenes Haus geboten, er hat dort wohnen können. Ist dann aber daraus mehr geworden. Nicht nur, dass er ein Bett gehabt hat, wo er sie hinlegen hat, Kinder, nachdem er aus Athen weggegangen ist, sondern, das ist dann eben der vierte Punkt, es ist daraus ein gemeinsamer Dienst entstanden. Die beiden waren zuerst in Korinth, oder die drei waren miteinander in Korinth tätig. Nach einer Zeit sagt dann Paulus, na, ich packe meine Koffer, ich ziehe weiter, ich gehe nach Ephesus. Und das Interessante, in diesen 1,5 Jahren, wo sie gemeinsam in Korinth tätig waren, ist offensichtlich die Beziehung so tief geworden, dass dann die beiden gesagt haben, passt, wir packen auch unsere Koffer, wir gehen mit. Und sind dann einige 100 Kilometer weiter in die Türkei gezogen, um dort in Ephesus Gemeinde zu gründen. Paulus bleibt nur kurz dort, kommt später dann wieder zurück nach Ephesus. Aber die zwei, Prisca und Aquila, waren dort offensichtlich missionarisch so erfolgreich, sie haben dort eine Gemeinde gegründet, und wie Paulus dann auf seiner dritten Missionsreise 2 bis 3 Jahre später wiederkommt, besteht dort eine Gemeinde, und als Paulus dort mitwirkt, entsteht buchstäblich eine Erweckung. In der Apostelgeschichte 19, Vers 10 heißt es, dass alle, die in der Provinz Asien wohnen, das heißt, das war dieses große Gebiet, heute würde man sagen, das Bundesland, mehr oder weniger, dass alle, die in der Provinz Asien wohnen, das Wort des Herrn hörten, Juden wie auch Griechen. Das heißt, es ist gelungen, wirklich die ganze Umgebung dort mit dem Evangelium zu erreichen. Es geschieht eine gewaltige Erweckung, und die Folge ist, dass die ganzen heidnischen Bücher, die sie gehabt haben, mit all den Zaubersprüchen und allem drum und dran, legen sie alle zusammen auf einen Haufen und verbrennen sie. Und die Bibel schreibt sogar den Wert dieser Bücher, die verbrannt werden. Und jetzt hält sich fest, der Wert dieser Bücher, die an diesem Tag verbrannt werden, beträgt umgerechnet 5 Millionen Euro. Die Leute waren bereit, wirklich mit dem Aberglauben zu brechen und haben wirklich alles verbrannt. Und es hatte einen Wert von 5 Millionen Euro. Wahnsinn. Was das für Veränderung der gesamten Gesellschaft bedeutet haben muss. Der fünfte Punkt, was das Miteinander auch auszeichnet, war diese gemeinsame Hingabe. Die Hingabe zum einen an Gott, wirklich opferbereit zu sein, aber auch Hingabe im Miteinander. Im Römerbrief lesen wir in Kapitel 16, Vers 3 und 4, vielleicht lesen wir das einmal kurz vor nochmal. Römerbrief, Kapitel 16, die Verse 3 und 4. Da steht, also das sind die Grüße, die Paulus ihm ausrichtet an die Gemeinde in Rom. Da steht ihm, grüßt die Prisca und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht alleine ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Leider ist nicht näher ausgeführt, was das bedeutet, dass sie den Hals hingehalten haben. Wir können aber davon ausgehen, dass es wahrscheinlich in Ephesus mit diesem großen Tumult, damals hat es in Ephesus schlussendlich einen großen Tumult gegeben und es sind dann welche aufgestanden, die Paulus buchstäblich umbringen wollten. Und ich nehme an, dass offensichtlich Priska und der Aquila, die dort ja wirtschaftlich dann auch wieder neu angefangen haben, erfolgreich waren, auch zur Stadtregierung einen guten Kontakt gehabt haben, dass sie sich buchstäblich eingesetzt haben für Paulus und gesagt haben, bitte nehmt's nicht gefangen, wir sorgen dafür, dass das wieder im Wohlgefallen sie auflöst und so weiter. Also das heißt, sie haben ihr eigenes Leben in die Waagschale geworfen, damit Paulus davonkommt und seine weitere missionarische Tätigkeit ausführen konnte. Das heißt, kurz gesagt, wir sehen, die zwei, Priska und Aquila, hat mit Paulus sehr viel verbunden. Die jüdischen Wurzeln, der Beruf, die Gastfreundschaft, das gemeinsame Dienen und auch diese gemeinsame Hingabe. Aber was es um und auf war, beide, sowohl Paulus als auch die beiden, waren bereit, in die Beziehung zu investieren. Sie sahen es nicht als Einwegstraße, da ist wer, der ist für mich da und vor dem habe ich was, sondern sie haben auch etwas gegeben. Paulus hat sie in die beiden sehr investiert, indem er ihnen geistlich sehr viel weitergegeben haben. Die beiden haben ihm eine Obhut gegeben, haben sich um ihn gesorgt, haben ihn versorgt und waren, wie gesagt, auch bereit, damit ihm in eine andere Stadt zu ziehen, um missionarisch tätig zu werden. Das heißt, im Laufe der Zeit hat sich die Beziehung vertieft und die Opferbereitschaft ist gestiegen. Und jetzt dann die kritische Frage an uns, wie ist es bei uns? Wie steht es mit den Beziehungen, die du schon länger, in denen du schon länger stehst, Menschen, die du schon lange kennst? Sind wir Gefahr? Auf der einen Seite, die Beziehung wird tiefer und man ist bereit, umso mehr zu geben. Oder aber, umso länger man sich kennt, umso mehr kennt man auch die Schwächen des anderen und umso weniger schätzt man den anderen. Oder umso leichter verletzt man den anderen. In Gemeinden ist es oft eine große Gefahr, gerade wenn, sag's jetzt einmal überspitzt, seid's mir bitte nicht böse, wenn die Leute schon, man schon viele Jahre kennt, nicht so eine große Fluktuation da ist, etc., dann ist oft die Gefahr groß, ja, nein, das ist nur der und kennen wir schon und ja, der ist halt so und der tickt halt so und man neigt dazu, den anderen abzuwerten. Mir geht es zumindest so. Möget ihr anders sein, ich wünsche es euch von Herzen, aber sehen wir eben diese Möglichkeit des gemeinsamen Dienens, sehen wir die Andersartigkeit des anderen und sehen wir, dass es auch eine Berechtigung hat, dass der anders denkt, anders tickt, andere Dinge anders sieht, oder sehen wir das eigentlich als Disqualifikationsgrund für den anderen? Hat sich Gott etwas dabei gedacht, dass der andere anders ist als ich? Ich bin einer, der leider sehr schnell oder oftmals denkt, das, was ich sage, ist richtig. Und dann horcht man dem anderen schon gar nicht mehr zu. Aber ich bin leider oder glücklicherweise oft auch schon in der Situation gewesen, dass ich im Nachhinein sagen habe müssen, eigentlich hat er dann da nicht einmal so Unrecht gehabt. Und ich wünsche uns, ich wünsche euch und auch mir, dass wir das nicht erst im Nachhinein sagen, sondern dass wir auch mittendrin einmal den Mut haben, mal drüber nachzudenken oder sich eben zumindest auch mit der Position des anderen auseinanderzusetzen, gemeinsam zu überlegen, ja, und jetzt erklär mir mal, ich verstehe es trotzdem nicht, oder ich glaube zwar nach wie vor, dass meins richtig ist, aber erklär es einmal, versuch es vielleicht einmal auf eine andere Art und Weise. Horch mir neu zu. Ich glaube, dass es eine Bereicherung sein kann, die Unterschiedlichkeit auch als Möglichkeit des gemeinsamen Dienens zu sehen. Denn, und es bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt heute, machet zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Machet zu Jüngern. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen jetzt zur Apostelgeschichte 18 und die Verse 24 bis 28 mit euch lesen. Apostelgeschichte 18, die Verse 24 bis 28. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihn dem Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihn, ihn aufzunehmen. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden war, durch die Gnade. Denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Priska und Aquila oder Priscilla und Aquila haben aus der Beziehung zu Paulus sehr profitiert, weil Paulus sie im Wort Gottes unterwiesen hat und sie vieles aus der Bibel plötzlich ganz anders und viel besser verstanden haben. Sie waren bereit, ihren eigenen Standpunkt zu überdenken und sind gestärkt daraus hervorgegangen. Aber sie haben nicht nur gesagt, wow, super, was wir jetzt alles wissen, danke Herr, ich bin so glücklich. Sondern sie haben gewusst, das wollen wir auch weitergeben. Das wollen wir auch weitergeben an andere. Und eines Tages sitzen sie dann am Sonntag im Gottesdienst in der Synagoge, horchen der Predigt dazu, sehen einen jungen Mann voller Begeisterung, wie der von Jesus predigt. Und merken aber, Moment, also das, was der da sagt, das stimmt so nicht überein, was wir durch den Paulus in der Bibel erkannt haben. Und daraufhin dann sie ihn nicht dann als ihr Lehrer und sagen, das ist junger Bursch, keine Ahnung, was wüssten du, was auch immer. Sondern im Gegenteil. Sie laden ihn ein, nehme ich an, weil sie waren ja sehr gastfreundlich, laden ihn ein und sagten, komm mal zu uns, trinken wir mal miteinander einen Kaffee. So, und jetzt erzähl uns nochmal, was hast du da am Sonntag gemeint? Und voller Begeisterung, stell mir vor, wie der Apollos erzählt und dies und das. Und dann sagen sie, ja, aber was, wie siehst du denn diese Stelle da? Und dann kommt der Apollos ein bisschen ins Schwitzen und okay, ja, und vielleicht stimmt es oder doch nicht oder ich weiß nicht so genau. Und Stück für Stück wird dieser junge, begeisterte, brennende Nachfolger von Jesus unterwiesen im Wort Gottes. Und lernt auf einmal zu schätzen, dass andere nur viel mehr wissen und nur eine tiefere Erkenntnis haben. Und er versteht das Wort Gottes in der ganzen Tiefe. Wird unterwiesen im Wort Gottes, versteht die Taufe plötzlich richtig, lernt, was Jüngerschaft bedeutet und, und. Und letztendlich senden die beiden ihn aus, oder sendet die Gemeinde ihn aus, nach Achaia. Er will weiterziehen, er will weitererzählen vom Wort Gottes und sie schicken ein Empfehlungsschreiben, geben dem mit, damit andere merken, hey, ja, der steht wirklich richtig. Der hat begriffen, was Glaube bedeutet. Priska und Aquila haben das gemacht, was Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 2 schreibt. Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Jüngerschaft bedeutet nicht, nur selbst unterwiesen zu werden, sondern Jüngerschaft bedeutet, es auch an andere weiterzugeben. Josef hat, es hat perfekt gepasst, heute in der Einleitung ja Matthäus 28 vorgelesen, den Missionsbefehl, wo es nämlich genau darum geht. Und ich finde es ganz interessant, ich glaube, ich habe es eh schon mal an dieser Stelle erwähnt, im griechischen Text wird er da, also es wird er da sehr viel erwähnt, geht hin, taufet, lehrt, mache zu Jüngern. Im Deutschen hat man das Gefühl, es sind lauter Befehle, die als erstes einmal hingehen und dann lehren und taufen und zu Jüngern machen. Im Griechischen, interessanterweise, ist es nur ein einziges Wort, das praktisch in der Befehlsform von Jesus gesagt wird. Und nämlich dieses Wort, machet Jünger. Und das andere sind sogenannte Partizipien. Im Deutschen genau übersetzt würden wir sagen, mache zu Jüngern, indem ihr tauft, indem ihr lehrt, indem ihr geht. Das gehört alles dazu. Aber der Auftrag ist der, zu Jüngern zu machen. Und das Jüngermachen klingt halt auch ein bisschen komisch, kommt einfach aus dem heraus, dass man damals gesagt hat, natürlich jung, das sind die Jünger, genauso wie die, die alt sind, sollten die Ältesten sein. Sprich, aus dem Alter abgeleitet. Was aber nicht zwangsweise mit dem Alter zu tun hat, sondern wortwörtlich übersetzt heißt es, machet Schüler. Aber Schüler, da denkt man natürlich automatisch, heute, wir sitzen in der Schule und bis wir die paar Jahre abgebogen haben und dann haben wir einen Beruf und dann sind wir keine Schüler mehr. Aber das ist nicht das biblische Verständnis, sondern das bedeutet Lebensweisheiten, die man andere weitergibt. Menschen, die man im Leben begleitet. Und ich wünsche, dass jeder, vom Jüngsten bis zum Ältesten, dass wir in solchen Jüngerschaftsverhältnissen sind. Weil ich glaube, dass jeder von uns Bereiche im Leben hat, wo er noch wachsen und reifen darf. Auch ich habe Bereiche, wo ich noch lernen muss. Und wo ich durchaus auch von einem jungen Burschen manchmal lernen kann. Heute wahrscheinlich eher, was Leidenschaft und Begeisterung betrifft. Ich merke, umso öder ich werde, Entschuldigung, wenn ich das sage, umso fauler werde ich. In jungen Jahren brennend, wie oft sind wir auf der Straße gestanden und haben eingeladen, wie oft habe ich mit dem Sketchboard gepredigt, Menschen begeistert von Jesus erzählt. Wir haben Ende Februar, und ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Jahr überhaupt schon jemals einen einzigen Menschen jetzt wirklich von Jesus erzählt, ob der noch nicht kennt. Ich glaube nicht. Wir können voneinander lernen. Und das wünsche ich uns. Die Bibel fordert uns auf, uns zu Jüngern zu machen. Einander wirklich zu ermutigen, hinzugehen, zu predigen, das Evangelium weiterzugeben, zu taufen, zu lehren, all das gehört dazu. Und das ist das, was Priska und Aquila gemacht haben, ihr Leben lang. Von jung bis alt. Selbst wie sie öder waren in Rom, dort eine Gemeinde sich in ihrem Haus versammelt hat und sie dort das Evangelium weitergegeben haben. Diese Begeisterung von den beiden, dieser Einsatz, erstaunlich. Und ich persönlich glaube, dass ihr Einfluss sogar noch viel weiter gegangen ist. Jetzt kommt es ein bisschen in die Spekulation und damit komme ich jetzt auch zum Ende. Ich persönlich glaube, dass Priska und Aquila den Hebräerbrief geschrieben haben. Wir wissen es nicht. Es wird kein Schreiber erwähnt. Was wir aber wissen ist, und dazu möchte ich jetzt Hebräer 13 kurz vorlesen, Hebräer 13, die Verse 22 bis 24. Hebräer 13, Vers 22 bis 24. Da kriegen wir so einen kleinen kurzen Einblick über den Schreiber. Da schreibt er, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt dies Wort der Ermahnung an. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit ihm will ich euch, wenn ihr bald kommt, besuchen. Grüßt alle eure Lehrer und alle Heiligen, es grüßen euch die Brüder aus Italien. Ein paar kleine Faktoren wissen wir. Erstens, die Person war in Italien. Zweitens, diese Person kennt Timotheus, dadurch auch Paulus und so weiter, also war irgendwo in dieser Clique. Und das Dritte, diese Person glaubt, dass 13 Kapitel eines Briefes kurz sind. Es gibt zwei oder drei Optionen, wer diesen Brief geschrieben hat. Das erste ist Paulus. Was spricht dagegen? Erstens einmal, wenn ich die anderen Paulusbriefe anschaue, sind die ein Drittel davon, haben manchmal nur 3 oder 4 Kapitel und selbst dort schreibt Paulus nicht, ich habe kurz geschrieben. Und Paulus schreibt eigentlich fast immer die Briefe in der Ich-Form. Das heißt, wenn ich mir den Brief anschaue, also insgesamt kommt das Wort Ich im gesamten Hebräerbrief 8-mal vor. Nehme ich mir einen anderen Paulusbrief, also zum Beispiel den Römerbrief, da kommt das Wort Ich über 100-mal vor. Das heißt, wenn Paulus den Brief geschrieben hätte, so meine Überzeugung, dann hätte er nicht ständig von wir geschrieben, was da sehr oft vorkommt, sondern dann hätte er, wie er das in den anderen Briefen gemacht hat, von ich geschrieben. Die andere Alternative, wäre ihm das Barnabas das geschrieben hat, auch das ein starkes Indiz, aber auch bei Barnabas wundere ich mich sehr, warum er die ganze Zeit in der Wir-Form schreiben würde. Denke allerdings, dass es Priska und Aquila geschrieben hat, sprich ein Ehepaar gemeinsam, dann würde dieses Wir, das über 60 Mal in diesem Brief vorkommt, irgendwie logisch erscheinen. Und wenn ich jetzt ein bisschen besser sein darf, bitte liebe Frauen, nehmt es mir nicht persönlich, wenn jemand nach 13 Kapiteln und damit einem der längsten Briefe, die uns erhalten werden, schreibt, ich habe euch nur kurz geschrieben, dann denke ich sehr oft, genau, das kann fast nur eine Frau sein. Weil die sind einfach kommunikativer. Und wenn ich mir eben denke, Priska und Aquila, Aquila der Ruhige im Hintergrund und die Priska so der Kommunikative, der offene Typ, der fällt es leicht zu schreiben über das und das und das und das. Und aber die theologische Tiefe, die aber in diesem Brief dann durchkommt, da merkt man den Aquila, der viel Bibelwissen hat und dem es ja wichtig war, natürlich auch das biblisch zu begründen. Warum sagen wir denn das? Wie gesagt, es ist Spekulation und es macht für mich auch keinen Unterschied, ob es jetzt der Barnabas geschrieben hat oder ob es Priska und Aquila gemacht haben. Ich persönlich bin überzeugt, die beiden haben den Brief geschrieben. Aber es zeigt, wenn das so ist, für mich einfach auch diese Tiefe, dieses Bibelwissen, das sie da haben, aber auch diese ganz praktischen Aspekte, die dann auch im Hebräerbrief durchkommen. Wie leben wir unseren Glauben in der Nachfolge, in der Jüngerschaft? Und es begeistert mich. Zu sehen, ein einfaches Ehepaar, das beruflich aktiv war, das eigentlich nur ein offenes Haus gehabt hat und gesagt hat, Paulus, sei uns willkommen, was das, wo wie da zum einen Veränderung stattgefunden hat bei den beiden, im Glauben diese Tiefe, wie sie es weitergegeben haben und welch Segen sie bewirkt haben, über viele Jahre, möglicherweise durch den Hebräerbrief, bis zu uns heute. Deshalb, weil sie sich Zeit genommen haben für Beziehung. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Unser Thema war heute gemeinsam durch dick und dünn. Wir haben bei den beiden gesehen, sie sehen das Miteinander als Bereicherung. Und das wünsche ich uns, dass es miteinander eine Bereicherung ist und dass wir einfach auch diese Möglichkeit des gemeinsamen Dienens sehen. Auch wenn wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Begabungen haben, unterschiedliche Schwerpunkte, ein unterschiedliches Verständnis von Lebenssituationen oder auch vom Bibelverständnis, kann es doch eine Bereicherung sein. Denn, und das ist unser Auftrag, wie wir heute festgestellt haben, nämlich zu Jüngern zu machen, diesen Auftrag können wir noch gemeinsam umsetzen. Weil wir die Unterschiedlichkeit brauchen, weil die Unterschiedlichkeit die Basis dafür legt, um wirklich zu Jüngern zu machen, so wie Jesus das möchte. Amen.